Herzlich willkommen bei Essenz fürs Ohr. Wieder einmal bin ich am Mikrofon, Heike Niemeyer, und möchte euch und Sie herzlich begrüßen zu dieser neuen Podcast-Aufnahme, für die ich einen Speaker gefunden habe, einen Gast hier gefunden habe, den ich eigentlich immer als Speaker auf Kongressen höre. Und zwar Lars Selig. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Lars, ich habe jetzt ganz Wesentliches unterschlagen, weil du bist Professor Dr. Lars Selig, aber dazu kommen wir gleich erst. Ich freue mich, dass du heute dir die Zeit nimmst, um mit mir tatsächlich in einen Themenbereich einzusteigen, der deswegen so spannend ist, weil er eigentlich das, was wir bei Essenz so machen, wirklich sehr, sehr, sehr noch ergänzt und vielfach sehr viel weiter steckt. Und wir wollen gleich eintauchen. Aber bevor wir das machen, lieber Lars, ist immer die Frage hier im Schnack und Snack tatsächlich, was dein Lieblingssnack ist.
Eine gute Frage. Ich bin leider anfällig für alle Formen von Snacks. Ich habe gar keinen Lieblingssnack. Tatsächlich bin ich wirklich, snacke überall rum.
Oh, das ist ja eigentlich das, was wir Fachleute so gar nicht so gerne haben, ne? Aber
Genau.
danke für die Offenheit. Das ist schon mal sehr gut. Und du snackst und snackst. Und gibt es aber auch Sachen, die dir so gar nicht in die Tüte kommen?
Es gibt einzelne Lebensmittel, die ich gar nicht mag und ich kann gar nicht begründen, warum. Da gehört zum Beispiel Melone dazu. Damit kannst du mich jagen.
Und es ist egal, ob Wassermelone, Honig,
Völlig egal.
Dahlia,
Völlig
Schnee.
egal. Ansonsten bin ich Allesfresser eigentlich.
Ja, das macht es immer leicht, für dich zu kochen wahrscheinlich. Oder auch, ja, vielleicht mal kochst du selber für dich auch?
Ich koche jeden Tag. Ich
Oh.
koche tatsächlich jeden Tag, weil die Kinder wollen jeden Tag was zu essen auf dem Tisch haben. Das heißt, bei uns gibt es abends immer warm
Ja.
und die Familie freut sich. Und wir kochen jeden Tag tatsächlich.
Super. Also snacken und kochen, alles da. Du isst gerne. Dein Werdegang, Lars, ist tatsächlich deswegen so spannend, denn du bist ja Diätassistent von Haus aus. Und Diätassistent ist ein Name eigentlich für einen Beruf, der eigentlich viel spannender klingt als Diätassistent. Ich frag mal, wolltest du immer so ein Diätassistent werden?
Ich kannte den Beruf gar nicht. Tatsächlich ist mein Vater Koch, das heißt, irgendwie hatte ich mit Kochen schon zu tun, aber tatsächlich in der Berufswahl hatte ich ganz viel Bewerbung damals geschrieben, wie das so ist, und ich hätte auch Reiseverkehrskaufmann werden können. Da gab es auch die Bewerbung Diätassistenz, weil das die Berufsberatung damals so ausgesprochen hatte. Und da hatte ich dann eine Zusage bekommen und ich hatte immer den Plan, ich gucke mal, was ich an Zusagen bekomme und den Weg gehe ich dann. Und tatsächlich mit dem ersten Ausbildungstag war der Beruf höchst spannend. Ich fand es schön, in der Klinik zu sein, tatsächlich. Das hat mich seit dem ersten Tag fasziniert. Und dann tatsächlich mit Patienten und Menschen zu arbeiten, das war toll. Und deswegen habe ich auch nie Gedanken verschwendet, was wäre gewesen, wenn ich was anderes gewesen wäre. Aber ja, so kam es dazu, ohne dass ich das vorher kannte.
Das erinnert mich sehr an die Ökotrophologie, die ich studiert habe. Ich habe davor auch nie von diesem Beruf überhaupt gehört. Und ich habe damals damit begonnen, weil meine Freundin, die mich dazu verleitet hat, gesagt: Komm, das machen wir, das hat was mit Essen zu tun. Und es ist gar nicht so übel. Nun hast du eben schon gesagt, du bist direkt in der Klinik eingestiegen. Und das ist ja nicht irgendeine Klinik, das ist die Uniklinik Leipzig, vermute ich, wo du gleich deine Ausbildung gemacht hast.
Genau.
Ja. Und wie ging es dann dahin? Also du hast die Ausbildung gemacht und wie ging es dann weiter?
Zu meiner Zeit war es so, dass man nach der Ausbildung dann Zivildienst noch machen musste. Einige werden das nicht mehr kennen, aber das war zu meiner Zeit noch so. Und diesen Zivildienst hatte ich tatsächlich gleich auch bei mir in der Klinik gemacht und bin da zu dem Chefarzt gegangen und habe gesagt, ich möchte das irgendwie gerne mit dem Beruf verbinden, weil ich ja da schon die Berufsausbildung hatte. Das heißt, ich war ja da schon Diätassistent. Und tatsächlich ging das sehr, sehr gut. Wir hatten damals sogar noch Mutter-Oberin am Universitätsklinikum und Oberschwester. Und die konnte ich überzeugen, dass doch manche Patienten tatsächlich von Ernährungstherapie oder Ernährungsberatung profitieren. Und ich war da zu Hause tatsächlich in der Hämatologie und habe die ganzen hämatologischen Patienten mit betreut. Habe
Übersetzt
natürlich
bitte einmal die Hämatologie.
Hämatologie, genau, das sind die Leukämie-Patienten, die tatsächlich viele Ernährungsprobleme hatten und sich gefreut haben, dass sich mal jemand mit denen übers Essen unterhält, außer was gibt es zum Frühstück, Mittag und Abendbrot. Und da ist es so ein bisschen daraus entwickelt, dass ich dann auch schnell über die Hämatologie, also über die Leukämie-Patienten hinweg, auch zu den Magen-Darm-Patienten gekommen bin, zu den Diabetes-Patienten, so dass das dann schon meine Haupttätigkeit als Zivildienstleistender war, was schon eine Seltenheit war, weil in der Regel haben Zivildienstleistende immer Patienten transportiert oder haben irgendwie die Pflege mit unterstützt. Und damit konnte ich tatsächlich meinen Zivildienst damals noch verlängern, das ging damals noch, und hatte dann schon eine Studie mit betreut für einen Chefarzt, sodass ich dann gesagt habe, okay, ich würde das gerne weitermachen. Haben wir nicht irgendwie ein paar Euro, dass wir da aus einer Stelle finanzieren können? Und damit hat sich auch das Ernährungsteam quasi am Universitätsklinikum gegründet.
Ach, das ist ja spannend. Also mit deinem Einstieg sozusagen ist es dann gewachsen und gewachsen. Denn wenn man auf eure Website geht, dann sieht man ja, wie groß dieses Team mittlerweile ist, was dich betreut und das du ja leitest. Aber dazu gleich, denn du hast ja auch noch die Promotion dann obendrauf gesetzt. Welches
Genau.
Thema hattest du und wie kam das?
Erstmal musste ich ja dazu noch studieren. Das habe ich berufsbegleitend gemacht. Ich habe parallel noch die Schule unterstützt. Wir haben eine Seltenheit, dass wir an der Universitätsklinikum auch eine Schule für Diätassistenten haben. Da habe ich parallel mit unterrichtet. Und das Unterrichten hat mir noch Spaß gemacht, sodass ich Medizinpädagogik studiert habe. Und das habe ich berufsbegleitend gemacht, neben meinem Vollzeitjob. Und durfte dann auch mit Abschluss des Studiums zum Medizinpädagogen Masterabschluss gleich die Schulleitung übernehmen. Und somit hatte ich eine gute Verknüpfung zwischen Praxis und Theorie. Das kam, denke ich, zumindest den Auszubildenden sehr, sehr zugute. Und irgendwann ist man halt so in dem Setting drin, wo man Studien auch mit betreut, sodass man dann irgendwie die Entscheidung getroffen hat, ach, Promotion könnte doch eigentlich ganz fein werden. Und bin den Weg gegangen. Nun ist es gar nicht so einfach, wenn man nebenbei eine Schule betreut, nebenbei eine Vollzeitstelle in der Klinik hat, auch zu promovieren. Das heißt, es geht auch nur, wenn man wirklich großes Interesse an seinem Thema hat. Und das habe ich mit übergewichtigen Patienten gemacht. Ich finde Übergewicht sehr, sehr faszinierend, weil wir mittlerweile sehr weit weg davon sind, dass das einfach nur viel Essen und wenig Bewegung ist. Und wir wissen und verstehen mittlerweile immer mehr Mechanismen zur Adipositas, dass der Körper alles, wirklich alles dafür tut, um Gewicht zuzunehmen. Und da haben wir längst noch nicht alles erforscht, aber eines meiner Forschungsthemen in der Promotion war, sich ein bestimmtes Hormon anzugucken, was der Körper selber ausschüttet, um selber dicker zu werden. Und das habe ich dann ein paar Jahre lang betreut und dann habe ich daraus meine Promotion.
Jetzt stellt sich die ein oder andere Zuhörer wahrscheinlich die Frage, wie heißt dieses Hormon? Ist das ein Hormon, was man kennt, was man aussprechen kann? Wenn manchmal haben die ja einen sehr merkwürdigen Namen.
Liebevoll abgekürzt ist das GDF15, was das Promotionsthema war. Das kannten wir aus anderen Bereichen. Das kennen wir aus der Onkologie, also von Krebspatienten, weil das da eine Rolle spielt, weil es eigentlich nämlich satt macht und inappetent, also dass man keinen Appetit mehr hat. Das kennt man vielleicht bei Krebspatienten, dass die auf einmal keinen Appetit mehr haben. Und genau dieses Hormon wird auch von Fettgewebe ausgeschüttet. Und das ist ja eigentlich das Kuriose daran, was mich da fasziniert hat, dass eigentlich das Fettgewebe ja sagt, je mehr das wird, umso inappetenter, also umso weniger Appetit sollte man haben. Und das funktioniert eben nicht. Und das zeigt, wie das Adipose eine Krankheit ist, wo genauso was schiefläuft wie bei allen anderen Krankheiten auch. Ja? Und wenn man Mechanismen erkennt, warum eine Krankheit entsteht, erst dann kann man ja Therapien entwickeln. Und das fand ich so spannend und deswegen bin ich in diese Richtung gegangen.
Ja, zumindest wenn man an den Ursachen interessiert ist und nicht nur an der Symptombekämpfung, ne?
Genau.
Also das allein schlanker werden mit zig Diäten, die man so empfohlen bekommt, ja, das ist das Fernziel. Aber wie kommt man da hin? Und da ist ja jeder Adipöse tatsächlich unterschiedlich von den Ursachen, ne?
Und wir
Das zu
sehen das ja, ne, dass wir Patienten haben oder Menschen, gucken wir in die eigene Familie. Ne? Mein Bruder kann essen, was er will und nimmt überhaupt gar nicht zu. Ja? Und meine Schwester, die guckt es nur an und nimmt sofort zu. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Und das ist ja, wir haben es immer als gemein definiert. Ja? Warum kann der eine essen, was er will und der andere nicht? Aber nein, da stecken Mechanismen dahinter. Und die versuchen wir gerade zu verstehen. Und deswegen ist es relativ aktuell, weil Adipositas ja erst seit 1, 2 Jahren als Krankheit anerkannt ist. Das ist die ganze Zeit immer nur als Lifestyle verbucht worden, ja, nach dem Motto, iss mal ein bisschen weniger und beweg dich mehr. Und da wandelt sich gerade aktuell sehr, 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 sehr das Bild.
Und gerade bei euch an der Universität wird dazu ja sehr viel geforscht, gell? Ist der
Genau.
natürliche Weg für dich dann gewesen, dass auch noch die Professur auf dich wartete? Also nach der Ausbildung und der Promotion dann die Professur?
Das war eher die Überraschung und so ein begleitender Nebeneffekt. Ich bin ja Dozent auch an anderen Institutionen und tatsächlich war es so, dass ich hier Dozent an einer Hochschule für Gesundheit war, an der SRH, und diese Hochschule dann irgendwie zu einer University, also zu einer Universität zusammengeschlossen hat. Das heißt, viele Standorte haben sich zu einer Universität zusammengeschlossen. Und dann gab es Bedarf an Professoren. Und soweit hätte ich nie denken können. Ich habe eine Professur für Medizinpädagogik, also was ich mal studiert habe, und war eigentlich immer auf dem Ernährungssektor unterwegs. Das heißt, jetzt betreue ich gerade beides, nämlich die Ernährungstherapie in der Klinik und betreue Studenten in der Medizinpädagogik und ja, habe damit zwei Baustellen oder zwei Arbeitgeber oder zwei Punkte in meinem Leben, die mich beruflich da sehr ausfüllen.
Das kann ich mir vorstellen. Und dein, so wie ich dich auf den Kongressen erlebe, immer wieder, und das sind immer wieder Highlights, dir zuzuhören, ist, dass du ja auch wirklich für deine Sache brennst. Und dann ist es wahrscheinlich auch kein Wunder, dass du in dem Berufsverband der Diätassistentinnen auch noch Vizepräsident bist, gell?
Auch das war eher so, kam zueinander. Ich bin schon immer, immer nicht, aber seit langer, langer Zeit Referatsleiter im Berufsverband. Das heißt, wir haben den Berufsverband in verschiedene Schweregrade, nenne ich es mal so, eingeteilt. Und ich bin für den gesamten Bereich Diätberatung, Ernährungstherapie zuständig. Wir haben da verschiedene Fachgruppen für Magen-Darm, für Krebspatienten, für Essstörungen, für die Kinderheilkunde, und viele mehr. Und das Referat habe ich geleitet. Und es gab dann so in dem Präsidium ein bisschen Schwierigkeiten, dass sie die Unterstützung gebraucht haben, sodass ich dann da in die Vizepräsidentenrolle reingehoben wurde und seitdem dann da den Vizepräsidenten noch mit oder das Präsidium noch mit unterstützen kann als Vizepräsident, ja.
Und auch mit deiner ganzen Expertise. Also das ist ja wirklich
Ja.
auch toll.
Mir macht das Spaß, dass der Berufsverband tatsächlich ansprechbar ist für alle Kollegen, die irgendwie Unterstützung brauchen. Ja, und ich habe viele Patienten und auch viel Erfahrung in bestimmten Gebieten und das möchte ich gerne auch mit Kollegen besprechen, die vielleicht neu im Bereich sind oder Unterstützung brauchen. Und ich finde es auch wichtig zu vernetzen, ja, dass man durchaus sich vernetzen kann, gerade wenn man spezielle Patientengüter hat. Ich habe gerade durch meine Tätigkeit in der Uniklinik auch viele seltene Krankheiten, wo wir sagen müssen, okay, noch nie gehört. Trotzdem muss ich gucken, was hat der Patient für ein Ernährungsproblem? Und meine Aufgabe ist es, das Ernährungsproblem zu lösen. Ja. Und das ist auch immer, wo ich für brenne, dass wir als Ernährungstherapeuten Ernährungsprobleme lösen und nicht die Krankheiten. Dafür sind die Ärzte da, das machen die auch super und das machen die auch richtig. Ich würde mir nie anmaßen, eine Krankheit zu heilen, aber es ist ein Ernährungsproblem. Und das soll bitte kein Arzt machen, sondern das sollen wir Ernährungstherapeuten machen.
Und das zu unterscheiden ist ja eigentlich die große Aufgabe, ne? Und immer aus Sicht des Patienten oder der Patientin zu schauen, welche Expertise kommt für diese Patientin oder diese Person generell aus welcher Hand. Und
Genau.
da, ja, ich, also da stimme ich dir sehr zu. Wir können immer sehr gut die anderen Therapieformen gut unterstützen. Also die Medizin, die Bewegung, vielleicht auch die Psychotherapie bei Erkrankungen, die, du hast eben schon genannt, die Essstörung. Da sind wir auch unterstützend bei den Psychologen mit dabei, ne?
Und das ist das Spannende jetzt an meiner Professur. Ich bin ja, also Medizinpädagogik zur Erklärung, heißt, dass alle Gesundheitsfachberufe brauchen ja Lehrkräfte. Und das sind meine Studenten. Das heißt, die haben alle einen Gesundheitsfachberuf schon erlernt. Das ist alles wirklich Logotherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Krankenpflege, Rettungsdienst. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Sogar zahnmedizinische Fachangestellte, ja, sind da drin. Und hier geht es darum, wirklich dieses Gesundheitswissen nochmal zu positionieren. Aber spannend ist die Erfahrung von allen Gesundheitsfachberufen, ja, dass man unbedingt sich verzahnen muss, ja, wenn es um die Therapie am Patienten geht, dass sich niemand isoliert betrachtet, sondern dass wir immer ein Team sind und damit bestmögliche Versorgung der Patienten irgendwie gewährleisten können.
Ja, und wir kennen das aus dem Medizinischen eigentlich ganz gut. Also wenn ich was mit den Augen habe, gehe ich nicht zum Zahnarzt und auch nicht zum Nierenspezialisten. Und bei unseren Berufen, also bei dir und mir und den Ernährungsfachkräften ist es ja auch so, dass wir beispielsweise sagen, wir sind spezialisiert auf ein bestimmtes Thema. Wir können nicht Essstörung und Lebererkrankung machen, weil wir, das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen ist auch die Vernetzung unter uns Fachkräften, Ernährungsfachkräften so wichtig. Und das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir können nicht alle alles, nur weil wir was mit Ernährung machen. Ja, sondern das braucht Fachleute, die dann eben speziell sind. Und wenn man bei euch auf die Website geht, Lars, du hast ja, wie gesagt, das Ernährungsteam mit aufgebaut. Es ist jetzt mittlerweile sehr groß, wie ich festgestellt habe, bei euch an der Uni Leipzig. Du bist in der Leitung. Und wenn man euch googelt, findet man den Hinweis, eine optimierte Ernährungstherapie, das lese ich jetzt ab, eine optimierte Ernährungstherapie kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und die Liegedauer, und das ist eben das, was ich so spannend finde, wenn es ums Krankenhaus geht, und die Liegedauer der Patienten und Patientinnen im Krankenhaus verkürzen. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, aus deiner Sicht, was kann Ernährung und was kann sie auch nicht?
Du machst hier ein sehr großes Thema auf, nämlich das ist die Krankenhausernährung per se erstmal, ja. Ich sehe meine Aufgabe tatsächlich mit meinem Team darin, Punkt 1, die Krankenhausernährung zu begleiten. Ja, ich sehe immer Pressemitteilungen, wie schlecht Krankenhausessen ist und dass Patienten ja eher kränker werden im Krankenhaus durchs Essen, als das der Gesundwerdung dient. Also das sehe ich als eine meiner Hauptaufgabe, dass ich zum Beispiel die Richtlinien der DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung im Krankenhaus, umsetze. Das heißt, dass wir die Vorgaben, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zur gesunden Ernährung macht, ich im Krankenhaus umsetze. Ja, das kann man machen. Das braucht halt langem Atem manchmal, weil man sich mit der Küche hinsetzen muss, mit dem Dienstleister hinsetzen muss und das ausarbeiten muss. Aber das kann ich zumindest begleiten und das ist auch was täglichen Kampf eigentlich mit erfordert, aber im Sinne der Patienten. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir wissen aus der Wissenschaft wieder, dass wenn man mangelernährt ist, das heißt, wenn man nicht ausreichend essen und trinken kann, ein höheres Risiko hat, Komplikationen auszubilden, länger im Krankenhaus zu bleiben, weil es einem schlechter geht, weil die Wunden schlechter heilen oder weil man nicht so schnell auf die Beine kommt. Und das ist ein großes Anliegen von mir, Punkt 1, zu detektieren oder herauszufinden, wer weniger essen kann als gewohnt und warum ist das so. Ja. Und das ist ein Riesenpunkt, der treibt mich schon viele, viele Jahre um, wie man das im Krankenhaus implementieren kann. Und weil wir eben so ein großes Team sind, eigentlich aktuell gerade das größte in ganz Deutschland, sind wir da auch relativ aktiv mit verschiedenen Fachgesellschaften. Die Deutsche für Ernährungsmedizin ist da sehr aktiv mit, aber auch andere Verbände und Fachgesellschaften, wo wir versuchen, das tatsächlich als verpflichtend ins deutsche Krankenhaussystem einzubuchen, dass jeder Patient, der ins Krankenhaus reinmarschiert, 1, 2, 3 kurze Fragen gestellt bekommt, die im Sinne eines Screening-Tools herausfinden sollen, ob jemand mangelernährt ist oder das Risiko besteht, dass eine Mangelernährung auftreten kann. Und dann muss sofort eine Intervention erfolgen. Das heißt, in dem Sinne ein Besuch von uns, ja. Ganz plastisch oder ganz, wie es aktuell läuft, ist es, dass der Patient bei der stationären Aufnahme, noch bevor er weiß, auf welche Station er geht, kriegt er so ein Aufnahmeformular sowieso von der zentralen Aufnahme, wo bestimmte Punkte abgefragt werden. Und da sind halt 3 Fragen drin: Haben Sie aktuell Gewicht verloren? Können Sie aktuell weniger essen? Oder ist Ihr BMI unter einem bestimmten Punkt? Wenn einer dieser Fragen mit Ja beantwortet wird, kriegen wir automatisch eine vom System generierte E-Mail. Und die floppt bei uns auf. Und wenn da, wie gesagt, ein Punkt mit Ja beantwortet ist, dann geht jemand von uns hin und fragt, warum ist denn das so? Das kann natürlich gewollt sein. Das kann sein aufgrund einer Untersuchung, weil der Patient jetzt mal nichts essen durfte. Dann ist es so. Aber in der Regel ist es eben so, dass der Patient es aufgrund seiner Krankheit hat. Ja? Und sobald jemand weniger essen kann oder weniger trinken kann aufgrund seiner Erkrankung, müssen wir was tun. Und das versuchen wir uns anzuziehen und das versuchen wir tatsächlich dann zu lösen mit allen Möglichkeiten, die wir der Ernährungstherapie und Ernährungsberatung zur Verfügung haben.
Das ist ganz interessant, was du sagst, denn man möchte da ja eigentlich vorausgehen und annehmen, dass es immer so ist. Also, dass man immer beobachtet wird, was kann ich essen, was kann ich nicht essen, weil das ja immer so wichtig ist. Aus unserer Sicht natürlich ganz besonders, aber ist gar nicht der normale Fall, dass das
Leider
im Training
überhaupt nicht. 2 Punkte spielen da rein. Der erste Punkt ist, dass Krankenhausessen nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. Punkt. Das heißt, es gibt von den Krankenkassen einen pauschalen Betrag, den die Krankenhäuser zur Verfügung bekommen. Da ist Wäsche drin, da ist Reinigung drin, da ist Verpflegung drin. So. Das heißt, dass aus diesem pauschalen Betrag, der ist relativ gering, muss das Krankenhaus auswählen, wie viel Prozent davon gehen ins Essen, wie viel gehen an die Reinigung, wie viel gehen an die Wäsche. Und leider ist es so, dass wir hier zwischen 5 und 6 Euro am Tag für eine komplette Verpflegung fürs Essen reden. Ja? Und nun kann man sich selber das mal durchrechnen und kann selber mal versuchen, sich mit 5 Euro am Tag komplett zu verpflegen. Das ist nicht ganz einfach. Und die Krankenhausküchen müssen halt damit irgendwie wirtschaften. Und in der Regel geht das zu Lasten von frischem Obst und Gemüse, von Vollkornprodukten, von abwechslungsreichen, schmackhaften Speisen. Ja, und das ist so ein Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sich mit Ernährungstherapie oder einem Ernährungsteam, so wie wir eins haben, lässt sich kein Geld verdienen. Das muss man leider sagen. Ja, und in der Regel ist es so, dass unser Krankenhaussystem oder unser Gesundheitssystem, obwohl ich gar nicht meckern will, aber ist sehr dienstleistungsorientiert geworden. Das heißt, dass man natürlich steht noch die Gesundwertung der Patienten im Vordergrund. Trotzdem muss ein Krankenhaus rechnen. Und wir sehen aktuell ja das Krankenhaus sterben oder das Krankenhäuser zumachen, weil sie nicht wirtschaftlich genug sind. Und eine Ernährungstherapie kann sich nur sehr, sehr schwer tragen. Das heißt, wir haben keine eigenen wirklichen Diagnosen, die Geld ins System spülen. Ja, wir können ein bisschen Schweregraderhöhungen machen. Das bedeutet, dass wenn wir dokumentieren, dass ein Patient mangelernährt ist, dann kann die Hauptdiagnose ein paar Euro mehr erwirtschaften. Aber ne, leider nicht so, dass man wirklich gut Personal finanzieren kann. Und dann muss man halt hart ins Gericht gehen und muss sagen, liebes Krankenhaus, wir können mit Ernährungstherapie wirklich Krankenhausverweildauern reduzieren, wir können Komplikationen reduzieren, wir können gucken, dass Patienten wirklich schneller und besser gesund werden. Ja? Und das macht die Ernährungstherapie. Aber das kann man halt nicht rein faktisch rechnen, wie Patient bekommt eine OP oder bekommt keine OP. Ja? Und das sind so, wir nennen es in der Wissenschaft so Soft Facts, die halt ein harter Kaufmann, der das für das Überleben eines Krankenhauses zuständig ist, halt nicht vom Schreibtisch hochheben. Ja. Das ist leider das Problem.
Ja, und wie kann es dann sein, dass die Uni Leipzig sich so ein großes Team leistet, möchte man ja dann fast sagen?
Muss man schon sagen, viele, viele Aspekte spielen da rein. Ne? Wir haben Punkt 1, dass wir ein bisschen Wissenschaft mitmachen, bekommt man darüber Gelder. Wir versuchen wirklich alle unsere Arbeit zu dokumentieren, sodass man natürlich ein bisschen über die Mangelernährungsdiagnosen Geld ins System bekommt. Wir haben auch die Möglichkeit, Heilmittelernährungstherapie abzurechnen. Der Gesetzgeber gibt hier zwei Indikationen vor, einmal die Mukoviszidose und selten angeborene Stoffwechselerkrankungen. Da haben wir eine Heilmittelbevollmächtigung, das heißt, die Krankheiten darf man mit der Krankenkasse tatsächlich abrechnen. Wir haben eine große Ernährungsambulanz, ja, die ein bisschen Geld akquiriert. Also so, das ist so eher so Flickenteppich, muss man sagen. Ja, aber wir versuchen schon, dass wir zeigen, dass wir ein wirtschaftliches Unternehmen sind. Das zeigen mittlerweile auch Studien, dass wir unser Team zumindest tragen können. So. Und wir können aber nicht viel Geld
Zusätzlich.
zusätzlich dem Klinikum bringen. Ja? Und tatsächlich ist hier dem Vorstand zu danken, dass er sagt, okay, wir leisten so ein Ernährungsteam, auch wenn die nicht viel mehr Geld bringen, aber sind zumindest kostendeckend. Und so nach dem Motto, lassen wir es immer machen. Und da bin ich ganz glücklich für, dass wir das so machen dürfen. Und weil wir groß sind und weil wir das über viele Jahre so spielen, sind wir mittlerweile auch wirklich in jeder Abteilung vorhanden. Das heißt, wir sehen alle chirurgischen Patienten, alle inneren Patienten, wir sind auch in der Allergologie, wir sind im Darmzentrum, wir sind also in allen Zentrumsbildungen sind wir drin, ja, und versuchen uns da zu positionieren, sodass wir auch nicht einfach wegrationalisiert werden könnten, weil wir wirklich in jedem Fachgremium da mit drin sind.
Und das ist das, wo vielleicht die eine oder andere Person jetzt gerade denkt, wieso Ernährung spielt doch immer eine Rolle. Wenn man jetzt so einen Podcast hört, Essenz fürs Ohr, alle wissen, das hat irgendwie was mit Essen zu tun. Alle denken auch, es ist doch was Medizinisches auch, dass wir zumindest immer die Supportivtherapie, also die unterstützende Therapie zur medizinischen sind. Möchte man eigentlich meinen, das sollte normal sein. Aber das ist sehr, sehr interessant zu wissen, wie gerechnet werden muss. Und das sind ja große Themen, die wir dann aufmachen. Nochmal zurück zu eurem Anliegen, was ihr in eurem Ernährungsteam macht, Lars. Auf der Website ist auch zu finden, dass ihr bei manchen neben einer Ernährungsberatung eben auch hochkalorische Trinknahrung einsetzt, sowie enterale und parenterale Ernährung. Jetzt kann man mal überlegen, was, also welche Personengruppen brauchen hochkalorische Trinknahrung, welche brauchen enterale oder parenterale, vielleicht weiß auch nicht jeder, wer hier zuhört, was das ist. Wo setzt ihr was ein?
Also prinzipiell geht man hier nach dem Prinzip, dass wir erstmal gucken, warum kann ein Patient nicht ausreichend essen und trinken. Ja. Und dann tritt das in Kraft, was ich vorhin sagte, dass wir uns aller ernährungstherapeutischen Möglichkeiten bedienen, ja, die wir zur Verfügung haben. Und müssen dann zusammen immer mit dem Patienten besprechen, wie können wir das Defizit, also was verbraucht er und was nimmt er gerade auf, wie können wir das irgendwie ergänzen. Und dann haben wir natürlich Punkt 1 die Möglichkeit, dass wir es mit Ernährungsberatung machen, dass wir sagen, okay, wir brauchen hier irgendwie energiereichere, eiweißreichere Lebensmittel. Wenn es aber nicht möglich ist, weil zum Beispiel der Patient eine Krebserkrankung im Kopf-Hals-Bereich hat, ja, oder in der Speiseröhre, dann geht das einfach nicht. Und dann gibt es andere Möglichkeiten. Und dann kann man sagen, okay, wenn das nur ein gewisser Teil ist, der nicht an Energie aufgenommen werden kann, dann kann man so Trinknahrungen nehmen. Das sind hochkalorische Drinks, die für uns wichtig vollbilanziert sind. Das heißt, rein theoretisch könnte man sich ausschließlich davon ernähren. Da sind also alle Vitamine, Mineralstoffe drin und Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate. Und die
Also
werden.
entschuldige, das ist etwas anderes als das, was ich mir zu Hause mal eben zusammenmische, was hochkalorisch ist. Das ist wirklich ein medizinisches Produkt, was ihr
Das
dann
ist
habt.
ein medizinisches Produkt, völlig richtig. Und das ist auch verordnungsfähig. Das ist also, das bezahlen auch die Kassen, wenn die Indikation dafür stimmt. Und ich habe manchmal in der onkologischen Sprechstunde zum Beispiel Patienten sitzen, die vor mir sitzen und weinen, weil sie 2 Becher Sahne am Tag trinken, weil sie merken, sie nehmen ab und schaffen es nicht mehr ausreichend zu essen und wissen, ah, in Sahne ist ja irgendwie viel, viel Energie drin und trinken dann Sahne. Und da sagen wir, das geht auch leckerer. Ja, mittlerweile sind es Trinknahrungen. Früher hieß das Astronautennahrung, weil natürlich die Astronauten auch viel Energie in kleiner Menge mit hoch ins Weltall nehmen mussten. Und genauso hat es dann auch geschmeckt. Da war nur Energie, viel Energie auf kleine Menge Fokus. Mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr lecker schmeckende Trinknahrungen. Das muss man sagen. Und auch in allen Konsistenzen. Das gibt es als Pudding, als Pulver. Das gibt es in herzhaft, in süß, in neutral. Das gibt es wirklich in allen möglichen Geschmacksrichtungen, sodass wir hier wirklich dem Patienten ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten aufbieten können und tatsächlich auch in den Sprechstunden zusammen mit Patienten das verkosten. Ja, dass wir sagen, hier, wir kosten das jetzt mal zusammen und gucken Sie doch mal, welcher Geschmack ist in Ihnen hier angenehm und lieb. Und dann können wir das aus den Ambulanzen auch rausrezeptieren. Und hat man halt auch die Möglichkeit, wenn man diese Trinknahrung nicht mehr zu sich nehmen kann oder auch möchte, Patienten, die vielleicht gerade eine Chemotherapie bekommen, die haben einfach keinen Appetit. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und da soll man sich nicht zwingen, zu essen oder zu trinken, sondern dann haben wir andere Möglichkeiten. Und dann gibt es Möglichkeiten wie enterale Ernährung, das heißt eine Ernährung über eine Ernährungssonde. Das ist also ein kleiner Schlauch, der in die Bauchdecke gelegt wird, wo man einen Teil des Verdauungssystems umgehen kann. Und da kann man dann Sondennahrung applizieren. Wir versuchen es auch immer Patienten damit ins Boot zu nehmen, dass sie das auch selber machen können, dass sie nicht auf einen Pflegedienst oder so angewiesen sind, wobei das jederzeit möglich wäre. Und dann kann man über eine gewisse Zeit oder auch längerfristig Ernährung über so eine Sonde geben. Und dann haben wir die parenterale Ernährung, das ist die Ernährung über die Blutbahn. Und viele Patienten, auch hier bin ich wieder bei den Krebspatienten, die haben sowieso schon ein System, wo die Chemotherapie zum Beispiel reinläuft. Und dann können wir einfach zusätzlich dieses System nehmen und dann auch Ernährung reinlaufen lassen. Und das, wenn man mit Patienten das wirklich bespricht, ist das wirklich schön, weil man sagen kann, okay, wir machen das vielleicht nur 2-mal die Woche. Ja, das heißt, sie haben das System, ein Portsystem zum Beispiel, das kennen die Patienten dann, dass man sagt, okay, sie schaffen es, eine Scheibe Brot und ein halbes Mittagessen zu essen, machen Sie das bitte weiter, ja, so wie Ihnen das angenehm ist. Und das, was Sie halt nicht schaffen, Energie aufzunehmen, das können wir halt Freitag und Montag zum Beispiel als parenterale Ernährung laufen lassen. Und dann merken die Patienten, okay, Sie müssen nicht zwingen, das zu essen, ja, sondern Sie können das ergänzend dazu nehmen. Wenn das mit dem Essen schlechter wird, dann können wir es auch hochdrehen. Also wir können auch ausschließlich parenteral ernähren. Aber wenn es eben besser wird mit dem Essen, dann drehen wir es wieder runter, ja. Und das versuchen wir immer mit den Patienten zusammen dann zu besprechen.
Und das entspannt wahrscheinlich auch den einen oder anderen Patienten, weil wenn die Inappetenz schon so groß ist, also keine Lust zum Essen da ist, was du vorhin gesagt hast, wo das ist ja häufig krankheitsbegleitend, dass Essen gar keine Freude mehr macht. Und gleichzeitig weiß man irgendwie, es ist notwendig, diese Nährstoffe in sich hineinzuholen, dann ist das ja eine gute Möglichkeit, ja, Druck zu nehmen, oder?
Und das ist so wichtig, weil wir sehen, dass bei vielen Menschen, Patienten, aber auch Ärzten, das so im Kopf drin ist, wenn ich krank bin, nehme ich halt auch ab. Ja?
Ja.
Und das ist gar kein seltenes Bild, dass ein kranker Mensch auch ein bisschen untergewichtig ist. Aber das muss überhaupt gar nicht sein. Das muss überhaupt gar nicht sein. Ja? Und natürlich ist es so, dass wenn die Patienten zu den Ärzten gehen, die Ärzte den Fokus auf der medizinischen Therapie haben. Und wir haben so tolle medizinische Therapien. Ja? Wir haben wirklich auch teure Therapien. Ja? Und so an das Essen denkt keiner. Weder Patient will das nicht beim Arzt besprechen. Das wird den schon nicht interessieren, was ich esse. Der Arzt denkt auch nicht dran, ja? Weil der nämlich in der Stunde wahrscheinlich 10 Patienten da in seiner Sprechstunde sieht. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass es dann eben Ernährungsfachkräfte gibt, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, wo der Patient zum einen sagen kann, was er für Probleme hat, wo wir das auch aufnehmen und dann wirklich zielorientiert gucken können, wie kann man das irgendwie lösen, das Problem.
Und am Ende spielt das wahrscheinlich auch wieder in die
Na
Kostenstruktur
klar.
rein, dass manche Erkrankungen nicht so teuer sein müssen. Und so langwierig die Liegezeit, was vorhin, wo wir mit angefangen haben, aber auch die Therapie, also die medizinische Therapie, gar nicht so lang laufen muss, wenn man frühzeitig über Ernährung nachdenkt, denke ich mal. Dann, also das sind ja schon schwerere Fälle, als die ihr in der Klinik habt. Natürlich hast du auch eingangs gesagt, die wir in der Praxis gar nicht sehen in dem Maße. Und wichtig ist ja dann auch diese Überleitung aus der Klinik wieder in den Alltag, wo ihr auch bei unterstützt. Und was ist da, was macht ihr da? Was, also wie funktioniert sowas, dass man wieder in den Alltag integriert, wird?
Also auch verschiedene Aspekte, ja. Bleiben wir mal bei ganz normaler Ernährungsberatung, wenn jetzt der Patient zum Beispiel den Magen ausgenommen bekommt, warum auch immer. Dann kriegt er eine Ernährungsberatung initial von uns und dann kriegt er bei Entlassung auch eine sogenannte ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung mit, wo wir ihm erklären, mit dieser ärztlichen Notwendigkeitsbescheinigung kannst du quasi bei der Krankenkasse Ernährungsberatung beantragen. Das ist eher dein Metier, ja. Und dann kannst du zu niedergelassenen und vor allen Dingen zertifizierten Ernährungsfachkräften gehen und kannst da weiterführend deine Ernährungsberatungen angedeihen lassen. Das ist uns immer sehr wichtig, weil die Patienten von dieser Impuls, nenne ich es mal Impulsernährungsplan von uns, überfordert sind noch. Ne? Die liegen da eine Woche und da strömen so viel auf die ein, sodass es da eigentlich eine ambulante Weiterbetreuung braucht. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wenn Patienten in der Klinik Trinknahrung bekommen oder enterale Ernährung bekommen, ist es wichtig, dass sie das zu Hause auch weiterbekommen. Das heißt, Punkt 1 muss der Hausarzt informiert werden, dass er das weiter verordnet. Und Punkt 2 versuchen wir gleich die Patienten mit Homecare-Versorgern in Verbindung zu bringen, sodass die Patienten möglichst niedrigschwellig an ihre Ernährungen kommen. Das heißt, dass der Homecare-Versorger die Patienten beliefert mit allem, was sie brauchen und in der Klinik noch so ein bisschen Überblick haben, was der Patient zu Hause bekommt und was er auch bekommen soll. Wir haben da wieder das Glück, dass wir eine eigene Ernährungsambulanz haben und deswegen auch selber diese künstliche Ernährung, fasst es ja zusammen, weiter verordnen dürfen. Was bedeutet, dass wir auch sehen, ein Patient geht nach Hause, was er zu Hause bekommt, und können auch darauf reagieren, wenn dann der Homecare-Versorger zum Beispiel, der immer regelmäßig zum Patienten hinfährt, dann sagt, oh, Frau Müller verträgt die Sondennahrung nicht mehr oder die Trinknahrung schmeckt dem Patienten nicht mehr. Dass wir dann das wieder mit dem Patienten besprechen können und dann Alternativen suchen können. Und das klappt sehr, sehr gut zusammen mit den Homecare-Versorgern, dass wir immer eine Rückmeldung bekommen, wie es dem Patienten zu Hause geht.
Denn das ist ja das, was wirklich dann auch anstrengend ist. Man ist ja schon mit seiner eigenen Erkrankung beschäftigt oder wenn man zu den betreuenden Personen gehört, man ist auch mit der ganzen emotionalen Lage natürlich beschäftigt. Krankheiten, wie du sie beschreibst, sind keine Leichtigkeit, die man mal eben so wegsteckt. Und dann ist es eben spannend, ja, was mache ich denn für extra Essen? Ja, was braucht denn mein Mann, meine Frau, meine Freundin, mein Freund, wer auch immer jetzt gerade? Und das ist dann die Weiterbetreuung. Das leuchtet sehr, sehr ein. Diese Mangelernährung, die du jetzt gerade schon häufiger beschrieben hast, ist ja ein Teil, dem Körper mangelt es an etwas. Das geht ja in normal gewichtig oder auch übergewichtig oder untergewichtig. Das ist ja von außen gar nicht so spürbar. Die Frage ist, vielleicht auch das als Info, ne? Also man kann ja mangelernährt sein und sieht das von außen erstmal gar nicht. Dieses, ich, also die Frage, die dann im Raum steht, bin ich mangelernährt oder nicht, ist ja ein großes Thema. Warum ist das eigentlich, also warum wird das denn so spät eigentlich erkannt, eine Mangelernährung?
Platt gesagt, weil niemand danach fragt.
Ja.
Ja, also anders, eine Antwort gibt es gar nicht. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in verschiedene Untersuchungen sehen, dass Maximum 7 bis 8, ich würde es mal vielleicht auf 10% der deutschen Krankenhäuser schätzen, die überhaupt ein Ernährungsteam haben. Das heißt, maximal 10% der Krankenhäuser gucken auf den Ernährungszustand. Und die anderen 90% gucken gar nicht auf den Ernährungszustand. Ja. Und selbst wenn sie drauf gucken würden, weil es vielleicht irgendwann mal jemand implementiert hat, dass es ein Screening gibt, dann haben sie niemanden, der das Problem löst. Ja. Das heißt, es gibt, ich betreue manchmal Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten, wo die Studenten Mangelernährungsscreenings machen, weil sich das gut abfragen lässt, kann ich statistisch schön auswerten und ja, und habe dann was fertig für meine Masterarbeit oder Bachelorarbeit. Und dann stelle ich immer die Frage, und was passiert dann? Das ist, also da kriege ich dolle, dolle Bauchschmerzen, dass ich in Kliniken sehe, dass Screening auf Mangelernährung gemacht wird und daraus resultiert nichts. Das ist eigentlich in meinen Augen fahrlässig, ja, weil ich eine Diagnose erkenne und daraus nichts mache. Sicherlich aus verschiedensten Gründen, ja, aber eigentlich wäre auch schon eine Therapie, dass der Arzt einfach nur Trinknahrung zum Beispiel ansetzt. Ja, auch dann ist es nicht schön, weil es ist einfach so platt dahingestellt, aber trotzdem kann man dann Patienten sagen, hier, sie sind ein bisschen auffällig, sie haben zu wenig Energie. Manchmal wissen das die Patienten auch nicht und sind erschrocken, wenn wir sie auf die Waage stellen. Dann sagt, hier, sie haben da eine Auffälligkeit und es würde ihnen schon mal helfen, Trinknahrung zum Beispiel zu trinken. Ja. Aber trotzdem muss jemand mit dem Patienten besprechen und dafür ist im klinischen Alltag oft der böse Faktor Zeit.
Ja, das ist ein großer Faktor. Umso wichtiger ist, dass wir auch jetzt wieder das, was wir mehr machen, Prävention, Präventionsarbeit, frühzeitig erkennen, hier läuft was schief, bevor denn die Patienten zu euch kommen, sage ich mal, dass wir schon mal abfangen können und begleiten können. Bei Mangelernährung, Lars, denkt man ja erstmal an die älteren Menschen, die so stark abnehmen vielleicht. Also der ältere, gebrechliche Mensch, wo du eben auch schon gesagt hast, ja, Krankheit geht immer mit dünner werden einher, man nimmt Gewicht ab, muss nicht sein. Ähnlich ist es ja auch, dass das Auge trügt, wenn man sagt, Mangelernährung ist immer nur bei Älteren, muss nicht sein. Wer ist Also nicht so bekannt ist ja, dass eine Mangelernährung auch bei Übergewicht tatsächlich vorhanden sein kann. Auf welche Person trefft ihr da bei euch in der Klinik vielleicht am meisten oder auf welche Art von Person trefft ihr, wenn es um Mangelernährung geht?
Das stimmt schon, dass geriatrische Patienten, also die älteren Patienten, ein höheres Risikoprofil haben, mangelernährt zu sein. Das sehen wir auch tatsächlich, wenn wir die Zahlen mal auswerten. Das hat verschiedenste Gründe. Prinzipiell muss man auch da ein bisschen unterscheiden. Natürlich gehört zum Älterwerden auch dazu, dass der Körper ein bisschen seine Leistung runterfährt und dass vielleicht manche auch nicht viel essen wollen. Und dann ist auch nicht unsere Aufgabe zu sagen, hier, sie schaffen ihren Energiebedarf nicht mehr und sie müssen jetzt aber die und die Energie machen. Das wollen wir gar nicht. Aber manche merken das auch nicht mehr so, ja. Und dafür spielt viel auch, wir nennen es ja in der Ernährungstherapie Ressourcen eine Rolle, ne? Dass wenn Patienten es ländlich wohnen, nicht mehr schaffen, ausreichend einzukaufen und sowas, ne? Dass wir auch da vielleicht mit Menübringediensten oder sowas einfach mal diesen Impuls setzen, auch mit Angehörigen, dass es ja so Möglichkeiten gibt, ja, oder mit Einkaufsdiensten oder weiß ich nicht was, ja. Das ist so ein Punkt, dass wirklich Geriatrische im Fokus stehen, weil manchmal da eine Unterversorgung da ist. Aber tatsächlich kann man das gar nicht mehr so über einen Kamm scheren, weil wirklich alle Patientengruppe und alle Altersgruppen betroffen sind. Und du hast es richtig angesprochen mit dem BMI und mit der Adipositas. Wir haben dabei ja eigentlich fast eine neue Erkrankung geboren, das ist die sarkopene Adipositas, so nennen wir das. Also der übergewichtige Mensch, der keine Muskelmasse mehr hat. Ja, weil er eben genau als übergewichtig angesehen wird und es nicht mehr schafft, ausreichend Eiweiß zu essen. Und damit natürlich eine Spirale beginnt, ein Kreislauf beginnt. Wenn der Patient nicht mehr ausreichend Muskelmasse hat, wird er natürlich träge, weil er sein Gewicht nicht mehr tragen kann und schleppt sich damit in eine Mangelernährung. Und wir sehen wirklich bei so, so vielen übergewichtigen Patienten, dass sie eine Mangelernährung haben, was oft die Kliniken noch mit forcieren. Als ich damals angefangen habe, gab es noch Reduktionskosten mit 700 Kalorien oder so. Und dann kam ein Übergewichtiger, der hat erstmal Reduktionskost bekommen. Das ist höchst kritisch und eigentlich auch fahrlässig, ne? Auch ein übergewichtiger Mensch hat ja einen Energieverbrauch und hat einen Stoffwechsel und die Organe brauchen Energie, um zu arbeiten. Und die muss man auch geben. Die Aufgabe ist nicht, im akuten Krankheitsfall einen Patienten auf Diät zu setzen. Um Gottes Willen auf keinen Fall. Das heißt, gerade bei Übergewicht muss ich ganz genau gucken, bekommt der Patient ausreichend Energie, bekommt er ausreichend Eiweiß? Und da ist ein bisschen das große Thema Adipositas und Übergewicht und die Stigmatisierung. Da gibt es sehr, sehr gute Daten, dass gerade Gesundheitswesen und genau Gesundheitsfachkräfte sehr stigmatisierend sind. Ja, so nach dem Motto, nimm erst mal ein bisschen ab und dann wird deine Krankheit schon ein bisschen besser. Da müssen auch wir uns an der Nase ziehen, wir als Ernährungsfachkräfte, weil wir natürlich sofort einen übergewichtigen Menschen sehen und am besten gleich dem sagen wollen, was er essen darf und was er essen soll und was am besten nicht. Ja? Und genau darum geht es aber eben nicht, sondern wie wir vorhin schon gesagt haben, geht es darum zu gucken, warum ist ein Mensch übergewichtig und was sind so die Gründe. Und natürlich ist Ernährung ein Grund, der mit reinspielt, aber eben viele andere Gründe auch. Und das gilt es aufzunehmen und nicht pauschalisiert jeden übergewichtigen Menschen auf Diät zu setzen oder auf Reduktionskost zu setzen.
Ja, das, also, und das ist mir so ein wichtiges Anliegen, was du ja auch auf den Kongressen kundtust. Du sagst, wir müssen genauer schauen. Ihr macht das in der Klinik, bei uns in der Praxis auch, dass wir von außen gar nichts erkennen können, was im Körper ist. Also wir haben ja nicht irgendwie die magischen Augen, die jetzt erkennen können, wie ist dieser Körper zusammengesetzt. Und die Sarkopene Adipositas, das haben wir ordentlich Fachwörter, also Sarkopenie. Sarkopenie ist ja immer wenig Fleisch, also wenig Muskel bedeutet das, Sarkom und Penie, wenig Muskulatur bei einer gleichzeitigen Adipositas, also bei gleichzeitigem Übergewicht. Wir haben also Menschen vor uns, die sind erstmal voluminöser und gleichzeitig ist dieses Volumen tatsächlich aber nicht aus Muskeln bestehend oder aus ausreichend Muskeln. Wir müssen ja auch nicht alle Arnold Schwarzenegger oder ähnliche Muskelformation haben an dem Körper, sondern tatsächlich, dass wir sagen, es steht in einem guten Verhältnis Muskel zur Fettmasse. Du hast auch eben schon das Wort Bier mit eingesetzt. Und die Bier ist, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier bei Essenz fürs Ohr häufiger zuhören, schon häufiger gefallen, weil wir auch auf die Bier so setzen. Demnach macht ihr das in der Klinik auch, richtig?
Also wir machen routinemäßig bei allen mangelernden Patienten die Handkraft, weil man gute Korrelationen sieht, dass die Muskelkraft tatsächlich mit Handkraft gemessen werden kann. Das sind so kleine Messgeräte, wo man einfach nach einem bestimmten Schema die Handkraft wirklich misst, weil die BIA-Messung, die sagt uns ja nur, wie viel Muskelmasse habe ich. Das ist also Masse, aber nicht Qualität. Das heißt, die Handkraft, und die geht viel leichter und schneller, die Handkraft. Das heißt, die machen wir bei allen. Und trotzdem machen wir die BIA als Verlaufsdokumentation. Es macht also gar keinen Sinn, eine BIA-Messung für eine einmalige Messung zu machen. Da messe ich eine Hausnummer, aber die sagt mir gar nichts. Und deswegen machen wir die BIA-Messung wirklich im Verlauf. Das heißt, wenn wir wissen, Patienten liegen wirklich länger, dann gucken wir uns das auch mit der BIA-Messung an, beziehungsweise ambulant. Also jeder Übergewichtige bekommt bei uns in jeder Verlaufsmessung, in jedem Verlaufsbesuch auch eine BIA-Messung. Dass wir nämlich genau sehen, was geht hoch, was geht runter. Die Patienten sind immer so auf Waage fixiert, und sind so traurig, wenn auf der Waage nichts passiert und die trotzdem ganz viel machen, dass wir in der BIA immer Unterschiede sehen. Ja? Wichtig ist immer, dass wir dem Patienten sagen, dass nur der Phasenwinkel ja gemessen ist. Ja, versuchen den Phasenwinkel zu erklären und dass die schönen Diagramme mit Fettmasse und Muskelmasse, dass es nur berechnet ist. Ja, und dass es da viele Möglichkeiten gibt, wie das ein bisschen hoch und runter reguliert werden kann. Nichtsdestotrotz ist es wirklich ein wichtiger Punkt in unseren Sprechstunden, dass die Patienten auch wissen, sie bekommen ihre BIA-Messung und wissen das mittlerweile auch gut zu interpretieren. Und deswegen machen wir das ambulant auf jeden Fall bei allen.
Ja, das ist so spannend, weil dann von dem Thema Gewicht weggekommen wird und
Genau.
dass es eben nur Silhouette oder Gewicht insgesamt ist. Handkraft finde ich auch so spannend, was du gerade schon gesagt hast, denn ich habe das selber mal gemacht und dachte, Mist, da bewegt sich in diesem Gerät ja überhaupt gar nichts, ja. Das sind ja so Millimeter, aber das ist das, was ihr in der Klinik eben nutzt, um
Also genau, auch bei Handkraft ist es so, eine einmalige Messung sagt uns gar nichts, weil die Handkraft ist so neu, nenne ich es mal, obwohl es die schon viele Jahre gibt, dass es da aber keine Referenzwerte für Kranke gibt. Ja, es gibt Referenzwerte zur gesunden Bevölkerungspopulation. Das heißt, da muss man schon 60 Kilo drücken, das schafft einer im Krankenhaus nie. Aber auch hier ist es so, dass wir die Handkraft wirklich alle 7 Tage in der Klinik machen, beziehungsweise sehen wir auch, wenn ein Patient dann, weiß nicht, nach einem halben Jahr wiederkommt, weil wir es dokumentieren. Und dann sehen wir, okay, Handkraft lässt nach oder nimmt zu. Was gut uns einen Marker gibt, hat Muskelmasse zu oder abgenommen. Früher hat man es einfach gemacht, wenn sich Patienten und Menschen zurückerinnern, wenn man im Krankenhaus war, mein Chefarztrunde war, der Chefarzt hat immer die Hand gegeben. Immer. Heute unvorstellbar, ja, aber war immer. Und dabei konnte der Chefarzt schon am Händedruck sehen, der Patient hat irgendwie Kraft und hat keine Kraft. Und wenn der Patient nur so lässig zugedrückt hat, hat man nochmal gesagt, drücken Sie mal richtig zu. Aber da hat man schon gesehen, okay, Patient, geht's gut oder geht's nicht gut. Das ist ein super Indikator, die Handkraft.
Ja, also das, ja, das finde ich auch. Und genauso in die Augen schauen, ne? Also wie geht's jemandem eigentlich? Und jetzt Muskelmasse, Muskelkraft ist ganz entscheidend. Und das Gewicht ist also nicht mehr alles. Und jetzt ist ja immer noch, dass wir uns so um den Body Mass Index, also BMI, kümmern. Der BMI, gemessen aus Körpergewicht und Körperlänge, kann was, kann aber nicht alles. Was denkst du? Was kann er nicht?
Also BMI ist nach wie vor ein sehr, sehr, sehr präsentes Mittel. Ich habe ja selber zum Beispiel die Adipositas-Leitlinien mit betreut, ja, und betreue auch andere Leitlinien mit, wo das immer ein Thema ist. Nehmen wir BMI, nehmen wir kein BMI. Wir haben bisher noch kein anderes Tool gefunden, was uns so viel Aussage gibt und so viele Menschen inkludiert wie der BMI. Es sind ja die Ausnahmen, nehmen wir wieder Arnold Schwarzenegger, der natürlich nach BMI Definition natürlich übergewichtig oder adipös war, weil er einfach viel Muskeln hat. Aber das ist ja nicht die Regel, das ist ja nicht der Normalbürger. Das heißt, BMI wird mittlerweile oder wird immer noch nach wie vor bestimmt, plus noch zum Beispiel die Messung von Hüfthalte, ja, oder plus Handkraft. Ja, dass der BMI nicht alleine da ist, aber man, und das verändert sich auch nicht, sieht, dass Patienten, die einen niedrigeren BMI haben, kränker werden, auch schneller versterben können. Und dass Patienten, die einen hohen BMI haben, kränker werden und schnell versterben können. Ja? Unabhängig, wie der erstmal ist. Ja? Und dieser BMI ist deswegen so allround einsetzbar und ohne viel Aufwand, ja, Größe und Gewicht zu bestimmen. Wir haben natürlich tolle Möglichkeiten. Wir können Patienten MRTs schieben, wir können Patienten irgendwie Blutentnahmen machen, wir können tolle Apparaturen machen, um irgendwas festzustellen. Aber der BMI ist wirklich sehr, sehr leicht und schnell feststellbar. Und hier geht es nur darum, wieder Risikogruppen zu identifizieren und sobald der BMI nach links oder nach rechts ausschlägt, dann genauer hinzugucken. Ja? Und natürlich kann man auch krank sein mit einem BMI von 24, was Normgewicht ist. Das spielt gar nicht, keine Rolle. Ja? Aber es geht hier tatsächlich darum, dass man irgendwie mal anfängt, nennen wir es mal vorsichtig, vielleicht ein Trichtersystem zu entwickeln oder zu starten. Ja? Und der BMI ist halt ganz oben, dass man da schon ein bisschen aussieben kann, um wirklich bestimmte Risikofaktoren zu identifizieren auf bestimmte Begleiterkrankungen oder Gesundheitszustand.
Und würdest du so weit mitgehen, dass der BMI plus, hast du das ja eben genannt, BMI plus beispielsweise Handkraft plus Bier plus, was auch immer als weiteres Tool genutzt wird, dann eine Aussagekraft schafft, auch für den Einzelnen? Denn der BMI
Unbedingt.
als Maß ist ja erstmal, sagt ja nichts über mich oder dich aus, sondern dass man sagt, man braucht noch etwas dazu, um deutlicher zu machen, was eigentlich im Körper des Einzelnen vorgeht.
Genau, also unbedingt. Und wir sagen ja auch bei der Übergewichtsleitlinie, ja, dass man sagt, okay, hoher BMI und dann muss man Hüfte, Taille noch dazu messen, um wirklich ein Risikoprofil abschätzen zu können. Und ein Bodybuilder, der einen hohen BMI hat, der hätte keine Auffälligkeiten unbedingt in Hüfttaillenumfang. Ja. Und von daher kann man das schon gut damit interpretieren.
Aus eurem Hause, der Uni Leipzig, kam ja auch von Professor Dr. Matthias Blüher, jetzt der in der Adipositas-Forschung ist er tätig und ist Oberarzt bei euch an der Uniklinik. Dieses Jahr hat die Lancet-Kommission ein Paper rausgegeben, wo er mitgeschrieben hat. Und da wurde ja auch noch mal etwas sehr deutlich gemacht, nämlich dass der BMI noch mal also kritisch zu beäugen ist, wegen des Hinweises ist das, upsala, Verzeihung, ist der tatsächlich aussagekräftig, wenn es um die einzelne Person geht. Also das heißt, kann ich klinische Adipositas mit Krankheitsbild oder präklinisch tatsächlich da unterscheiden? Ja. Das ist ja dieses Lancet-Paper, was da rausgekommen ist und die nochmal in dieser Arbeitsgruppe, die ja sehr umfassend war, sehr deutlich gemacht haben, wir brauchen noch auch aus medizinischer Sicht nochmal die Unterscheidung.
Also Professor Blüher ist ja mittlerweile Helmholtz-Direktor für Adipositas-Forschung, was wir in Leipzig haben, und mein Doktorvater, ja, wir kennen uns schon seit über 20 Jahren, sodass das natürlich auch mein Adipositas-Leben geprägt hat, und die Adipositas-Forschung, sodass wir immer also die Adipositas stärker kennenlernen. Ja, das hatte ich schon gesagt, dass wir wirklich jeden Tag fast neue Erkenntnisse haben zu dem Thema Übergewicht und Adipositas. Und dieses Helmholtz-Zentrum für Adipositas-Forschung, was am Helmholtz-Zentrum München mithängt, zur Diabetesforschung, das guckt sich genau an, welche Erkrankungen im Sinne von Herz-Kreislauf, Gefäßerkrankungen und sowas damit zusammenhängen. Das heißt, da kann man ganz klar Risikoprofile abschätzen, ne? Dass man also immer BMI plus, habe ich es wieder, ja, sich den BMI anguckt und dann zum Beispiel bei Gefäßerkrankungen noch Gefäßultraschall dazu nimmt oder dass man bestimmte Laborwerte mit dazu nimmt, um wirklich genau Risikoprofile für bestimmte Patienten zu sehen. Und wir sehen auch, warum wollen wir denn Übergewicht zum Abnehmen bringen? Ja, das heißt, wir haben ja übergewichtige Patienten, die sagen, mir geht's gut, was soll ich denn? Und genau das ist das Ziel der Adipositas-Forschung, dass man sieht, dass wenn wir das Risikoprofil senken, ja, wo der BMI mit reinkommt, dass wir wirklich Überleben auch fördern. Ja, und das sehen wir in genau solchen Publikationen sehr, sehr gut, dass wir, wenn wir wirklich wenige BMI-Punkte nach unten bringen, Lebensjahre gewinnen. Ja, und dazu braucht man groß angelegte Studien, die genau sowas beinhalten, und die auch aufzeigen, wie gefährlich die Adipositas ist. Ja, und gerade bei Herzerkrankungen, Gefäßerkrankungen ist das sehr, sehr beeindruckend, sodass man wirklich sagen muss, dass alles, was zur Adipositherapie gerade entwickelt wird, vielleicht nicht mal die Zulassung zur Adipositherapie bekommt, aber die Zulassung für Herzerkrankungen bekommt. Ja, weil einfach das wirklich, wirklich. Da reden wir von viel, also von durchaus mal 10 Jahren Lebenserwartung verlängern, ja, wenige BMI-Punkte nach unten, wenn das Risikoprofil zum Herzerkrankung besteht.
Und dann nochmal kritisch nachgefragt, ist aber dieses Plus so wichtig, weil wenn ich den BMI runterbringe durch Muskelabbau und beispielsweise in der Handkraft jetzt gar nicht mehr so gut wäre, sind ja nicht die 10 Jahre gewonnen. Also der BMI ist ein Anhaltspunkt im Sinne von, es ist gut, den runterzubringen, aber bitte nicht auf Kosten der Muskulatur, sondern auf Kosten der Fettreduktion.
Genau, das ist ja unser großer Punkt, den wir gerade haben. Wir haben aktuell ja sehr, sehr viele neue Medikamente zum Beispiel zur Adipositas-Therapie, die jeder Arzt verschreiben darf. Ja, und hier sind wir eigentlich groß, auch aus berufsethischer Sicht, dass wir sagen, lieber Arzt, wenn du das deinem Patienten verordnest, musst du den parallel eigentlich mit zur Ernährungstherapie schicken, weil die Patienten essen mit diesen Medikamenten weniger. Das ist ja auch Ziel. Aber sie essen insgesamt weniger. Und dann kommen wir wieder zu unserem gerade genannten Begriff zur Sarkopenadipositas, dass die Patienten ihre Muskelmasse verlieren. Ja? Und dann reduzieren sie schon das Risiko der Herzerkrankung, das stimmt schon, aber sie kaufen sich eine neue Baustelle ein, weil sie nämlich dann zu wenig Muskeln haben und dann ganz schlapp und träge werden und es denen nicht gut geht.
Habt ihr viele Patienten, die die medikamentöse Therapie jetzt annehmen? Also sowas, man darf es ja nennen, die Abnehmspritzen, die werden
Ja.
dann so ja landläufig genannt. Wirkstoffe wie GLP-1 oder GIP oder am Ende des Jahres vielleicht auch noch Glucagon sind mit da drin. Setzt ihr die ein oder habt ihr viele Patienten, die das nutzen?
Also, auch das muss man zweischneidig betrachten. Die Abnehmspritzen per se setzen wir schon ein, die sind ja aber Selbstzahler. Das heißt, Patient muss es selber zahlen. Und wir reden hier von Therapiekosten bei dem aktuellsten Medikament von 370 Euro im Monat. Ja, das muss man sich schon leisten können. Und man muss auch dem Patienten sagen, ein Medikament wirkt immer so lange, wie man es nimmt. Ja, das heißt, wenn man sagt, ich mache mal jetzt 3 Spritzen, lass mir das zu Weihnachten schenken, dann bin ich schlank, das wird nicht passieren. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Spritzen auch Diabetesmedikamente sind. Und dass, wenn ein Patient einen schlecht eingestellten Blutzucker hat, diese Medikamente zugelassen sind und dann auf gesetzliche Krankenkassenkosten laufen. Ja, also Patienten, die verordnet bekommen können. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die wir daran haben. Wenn Patienten zu uns in die Klinik kommen oder zum Niedergelassenen und sagen, ich möchte gerne so eine Abnehmspritze kaufen, weil ich abnehmen möchte, dann denkt man schon meistens dran, da vielleicht Ernährungstherapie mit begleitend zu geben, weil auch der Hausarzt sieht, okay, in der Regel allein die Spritze schafft es nicht und das mit dem Patienten auch zu besprechen. Aber wenn man jetzt Diabetespatienten, die vielleicht schon die ganze Zeit irgendeine Therapie hatte, einfach umstellt auf diese Abnehmspritzen bzw. neue Diabetes-Medikation, dann passiert das eben nicht, dass parallel gesagt wird, hier, sie essen weniger und sie müssten parallel eigentlich flankierend eine Ernährungstherapie oder Ernährungsberatung haben. Und das ist wirklich eine große Gefahr, finde ich, ja, dass wir wirklich dann Patienten sehen, denen es schlecht geht. Die freuen sich erstmal, dass sie Gewicht abnehmen. Das ist auch nachvollziehbar, aber zu welchem Preis? Und es ist am Anfang eben keine Fettmasse, es ist Muskelmasse, es ist Wasser. Das ist auch so die Honeymoon-Phase, nennt man das. Ne? Also, dass man wirklich in dieser glücklichen Phase ist, dass das Gewicht runtergeht. Aber dann geht es den Patienten irgendwann schlechter, weil sie eben kraft- und saftlos sind. Und das muss man wirklich besprechen, ja.
Das muss man besprechen und gut begleiten, denn ich höre jetzt raus, du bist ja auch nicht jemand, der sagt, das sollte man nicht nehmen, weil über die klassische Ernährungstherapie oder die allgemeine klassische Intervention bei Adipositas aus Verhaltenstherapie, Sporttherapie, Ernährungstherapie ist das Nonplusultra, sondern ich höre raus, du würdest auch sagen, dass wenn die Patientin, der Patient sich dafür entscheidet, dann muss es nur gut begleitet werden.
Ich bin tatsächlich in der glücklichen Lage, dass ich wirklich mit Professor Blüher, der weltweit bekannt ist für die Adipositas- und Diabetes-Therapie, jemanden im Team habe. Also wir sind zusammen ein Team, dass wir wirklich alles, was es in der Adipositas-Therapie verfügbar gibt, auch unseren Patienten anbieten. Das heißt, wenn übergewichtige oder adipöse Patienten zu uns kommen, fühlen wir uns als Begleiter. Ja? Und wir sind offen, was die Medikamente anbelangt. Wir sind aber auch offen, wenn es im Thema Magenballon geht, Endobarrier, also es gibt auch verschiedene endoskopische Verfahren, um Patienten beim Abnehmen zu unterstützen. Es gibt chirurgische Verfahren, wir haben auch ein großes Adipositas-Zentrum, wo wir natürlich den Patienten ein Leben lang begleiten, wenn sie operiert sind. Ja? Aber das müssen wir mit Patienten besprechen, müssen Pro und Kontras besprechen. Und wir haben das wirklich als Team gut gelöst, sodass wir das immer auf Augenhöhe der Patienten machen. Ja? Und die Patienten wirklich, wenn sie die erste Hürde genommen haben und zu uns kommen, auch gerne zu uns kommen, ja, weil wir eben wirklich Adipositas als Krankheit besprechen und wirklich ehrlich mit unseren Patienten sagen, was wir für Möglichkeiten haben. Ja, wir versprechen also nichts, was jetzt hier, jetzt kommt der Sommer und ich will heiraten und mein Hochzeitskleid passen. Ja, also wir besprechen das schon ganz realistisch und zeigen auch alle Möglichkeiten auf und begleiten dann die Patienten dabei.
Und ich glaube, das ist das ein schönes Abschlusswort, bevor ich jetzt gleich noch mal die kritischen Fragen stelle oder die noch mal nachbohrenden Fragen zu, welche Fake News würdest du aus der Welt schaffen wollen und was wünschst du dir für die Zukunft? Wenn ich ein Fazit schließen darf, Lars, haben wir heute wirklich ein Potpourri aus ganz vielen dich im Alltag begleitenden Themen angesprochen. Und ich möchte nur noch mal sagen, also du leitest ein riesiges Team, sogar das Deutschland größte Team, wie du da vorhin erwähnt hast. Kein Wunder, dass ihr auch so, so gut aufgestellt seid. Von der Anerkennung natürlich, das, was ihr euch widerfährt, aber auch, was ihr da alles für tut. Also das ist ja auch natürlich nicht irgendwie, was man einmal bekommt und dann die Anerkennung und dann ist sie immer da, sondern ihr seid ja wirklich ein großartiges Team dort insgesamt. Und wir haben über die Mangelernährung viel gesprochen, die Mangelernährung und was man da machen kann. Also tatsächlich mal den Fall, wenn der Patient aus welchen Gründen auch immer, die es zu erforschen gibt, nicht mehr essen mag oder kann. Und welche Lösungen es dann gibt, um die Nährstoffe sozusagen, die der Körper dennoch braucht, in den Menschen zu bekommen, um seine Krankheit zu verbessern und die Gesundheit zu fördern. Wenn das in der Klinik passiert, wie ihr auch nach Hause dann eben sie begleitet und welche Möglichkeiten es dann eben gibt für die langfristige Betreuung von Patienten aus der Ernährungssicht heraus guckend und dann eben auch dieses Mangelernährungsthema aus Sicht nicht nur des Gewichtes, sondern tatsächlich auch zu schauen, dass es eine Mangelernährung gibt, die ist offensichtlich, weil die Person abnimmt, Gewicht abnimmt, aber auch eine, die sich versteckt unter einem Normalgewicht oder eben unter einem Übergewicht und ihr dann verschiedene Tools habt, zu denen du auch motivierst, andere Kliniken das zu machen, einzusetzen, nämlich das Screening. Es ist erschreckend, dass es so wenige Kliniken derzeit in Deutschland tun, dass das eigentlich das Verlässlichste ist, um die Ernährungstherapie einen Stellenwert zu geben und auch Möglichkeiten zu haben, die Patienten oder die Patientinnen gut zu betreuen. Das heißt, neben diesem Screening, was drei einfache Fragen sind, kommt dann die Handkraftmessung beispielsweise oder andere Tools wie die BIA oder eben andere Maße wie die Waist-to-Hip-Ratio, also die Hüfte zu Taille. Und dann sind wir natürlich ganz zum Schluss auch noch bei einem aktuellen Thema gelandet, was uns sehr beschäftigt, nämlich die medikamentöse Therapie bei Adipositas, was immer noch Selbstzahlerleistung ist, die sogenannte Abnehmspritze oder aber auch die Spritzen, medikamentöse Therapie bei Typ-2-Diabetes, wo ihr euch in eurem Team als Begleiter seht, der Patientinnen und Patienten, und ich dieses so, so schön finde, nämlich die Begleitung ist das, was unsere Aufgabe ist. Und ich glaube auch, du gehörst zum Team Lebensmittel und setzt da große Kraft rein, natürlich auch mit deiner Vita als Sohn eines Kochs, aber und auch der selber gerne kocht. Und gleichzeitig ist es toll, was als Medizinprodukt alles einsetzbar ist. Jetzt würde ich das Wort gerne dir wiedergeben, Lars. Wenn es um Fake News geht, die du gerne aus der Welt geschaffen haben möchtest und wir das Thema Mangelernährung nochmal in den Fokus stellen. Welche Fake News rund um die Mangelernährung würdest du gern aus der Welt schaffen?
Ich kann das gar nicht richtig als Fake News betrachten. Mir ist ein was wichtig, dass wir Patienten und Menschen so ein bisschen schützen vor Ernährungsberatern und vor Fitness-Coaches oder wer so im Fitnessstudio rumläuft. Wir sehen leider in der klinischen Praxis sehr, sehr häufig, und da haben wir alle Patientengruppen, Krebspatienten, Adipositas-Patienten, die bei Ernährungsberatern waren, die eben keine Ausbildung dazu haben. Ne? Ernährungsberater ist leider ein nicht gesetzlich geschützter Begriff, oder Beruf darf man es gar nicht nennen, aber ein Zustand. Und Patienten zahlen da viel Geld für, ja, und denken, sie haben hier eine fachkundige Ernährungsberatung, schlucken vielleicht sogar irgendwelche Mittel. Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass jede Berufsgruppe bitte bei sich bleibt. Ja, und wenn jemand als Fitnesscoach oder weiß nicht was, zusätzlich eine Ernährungs Weiterbildung gemacht hat, dass er sich bitte nicht Ernährungsberater nennt. Ja. Und wir sehen das wirklich, dass Patienten schlimmste Krebsdiäten machen oder schlimmste Diäten machen und Zeug zu sich nehmen. Man muss wirklich Zeug nennen, was eher krank macht, als der Gesundwerdung dient. Das wäre mir wichtig, dass man da ein bisschen aufräumt. Ich hätte es selber nicht gewusst. Und woher soll das ein Mensch wissen, dass ein Ernährungsberater kein Ernährungsberater ist? Ja, Diätassistent ist kein schönes Wort, weil Diät immer mit Restriktion irgendwie einhergeht oder mit irgendwas Verbotenem einhergeht. Nun heißt der Beruf aber so, das lässt sich auch sehr, sehr schwer ändern. Das haben wir oft versucht, weil Diätassistent einfach der einzige Beruf ist, der das Heilmittel zur Ernährungstherapie hat. Und deswegen kann man ja den Berufsnamen ändern, weil dann das ganze Berufsgesetz hinten dran hängt. Und das wäre mir wichtig. Und es gibt leider Gottes, dann höre ich auch auf, so viele neue Studiengänge zur Ernährung. Ja, also viele hunderte tatsächlich Berufsstudiengänge, also Studiengänge, die sich an irgendwas mit Ernährung schimpfen, die aber gar nicht therapieren dürfen. Ja, und das ist wirklich schwierig für den allgemeinen Bürger zu unterscheiden. Selbst für uns ist das schwierig. Ja, wenn jemand einen Bachelor oder einen Master auf irgendwas mit Ernährung hat, heißt nicht, dass der einen Patienten darf. Und das ist mir wirklich wichtig.
Das ist, da sind fast schon Wünsche mit dabei, also
Ja.
nicht nur Fake News, sondern auch gleichzeitig die Wünsche. Ich teile sie sehr, dass man da die Spreu vom Weizen trennt. Und ja, ich möchte dir eigentlich neben dem Wunsch, dass der Ernährungsberatungsberuf tatsächlich noch vielleicht ein geschützterer Begriff ist, im Unterschied zu den Coachings, vielleicht abschließend noch einen weiteren Wunsch, den du hast. Wenn du jetzt, oder vielleicht zwei, keine Ahnung, die du in die Welt heraus senden möchtest, wenn es einfach nur darum geht, in deinem Bereich, in deinem Beruf etwas besser zu machen.
Mein aktuellster Wunsch, wo ich aber auch sehr hart für mitarbeite, ist tatsächlich das verpflichtende Screening auf Mangelernährung in deutschen Krankenhäusern. Ja, da sind wir guten Weg schon vorangegangen. Hier braucht es tatsächlich noch politischen Willen und Umsetzungsmöglichkeiten. Da sind wir dran. Der Gesetzgeber nimmt das schon auf, indem er tatsächlich jetzt langsam Projekte entwickelt, das auch mit zu fokussieren. Das heißt, ich hoffe sehr, dass dieser Wunsch irgendwie in Erfüllung geht. Und der zweite Wunsch ist auch das zweite große Thema, was wir hatten, nämlich Adipositas-Therapie. dass die Adipositas zwar als Krankheit anerkannt ist, aber alle Therapien und leider auch die Ernährungsberatung nicht bezahlt wird. Ja, das heißt, wir haben eine Krankheit und die Therapie wird nicht bezahlt. Ja, und das wäre ein großer Wunsch, dass natürlich wir allein mit Ernährung nicht die Adipositas heilen können, aber das ein wesentlicher Therapiebestandteil ist. Und der muss irgendwie gesetzlich mit verankert werden. Es kann nicht sein, dass sich nur gut situierte Patienten Ernährungsberatungen leisten können. Und die, die das sich nicht leisten können, die müssen weiter dick bleiben. Das ist nicht richtig. Ja, und das wäre dann der zweite Wunsch.
Ich unterstütze dich gerne, wenn du eine Stimme für dieses brauchst. Und ansonsten danke ich dir, Lars, wirklich sehr für all die Insights, die du aus deinem großen Berufsfeld uns hier mitgeteilt hast und uns teilhaben lässt, dass es tatsächlich viel, viel, viel zu tun gibt und schon viel, viel Gutes getan wird und wir aber noch nicht am Ende der Fahnenstange sind. Ich sende dir jetzt ganz liebe Grüße, sonnige Grüße, wir haben es sehr warm, nach Leipzig und freue mich, dich bald wieder zu sehen.
Vielen Dank nochmal für die Einladung und dass ich hier die Themen auch so ausplaudern durfte und auch meine Wünsche formulieren durfte.
Sehr gern. Bis bald, Lars. Bye bye.
Tschüss.